Die sechs Verse, die nehmen uns in diesen Propheten mit hinein. Einer der letzten Propheten, nur noch Maleachi vom Alten Testament. Dieses Buch ist ja in drei Teile aufgeteilt, in zwei große und einen kleinen Teil. Und wenn wir die Einleitung gerade machen und die ersten sechs Verse miteinander studieren, dann beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil von den drei von diesem Buch. Wenn wir die sechs Verse durchhaben, und das ist ja eine Einleitung, dann haben wir schon einen Teil geschafft. Das geht sehr schnell bei diesen Propheten. Natürlich kommen dann aber zwei große und inhaltvolle Teile. So ab Vers 7 bis Ende des sechsten Kapitels ist der zweite große Teil von diesen Propheten. Und dann ab Kapitel 7 bis 14, das ist der dritte große Teil. Also das sind zwei große Blöcke, die auf uns warten, wenn wir jetzt diese ersten sechs Verse behandelt haben und dadurch ausgerichtet und eingeleitet werden. Es geht um Folgendes. Bevor der Herr dem Volk Gottes ein neues prophetisches Wort gibt, und das macht er in zwei Schritten, bevor er ihnen das neue prophetische Wort offenbart, was kommen wird, was das Volk Gottes erwartet, was die Stadt erwartet, beginnt er damit, dass er an das alte prophetische Wort erinnert. Und das ist die Einleitung. Wir reden jetzt von der Perspektive, dass er das ja schon getan hat, dass er es verheißen hat, dass er es ja auch schon zum großen Teil erfüllt hat. Das heißt, wir schauen ja zurück. Aber zu diesem Zeitpunkt, als der Zacharia sprach, hat er gesagt, ich offenbare euch, ich gebe euch ein neues prophetisches Wort, eben durch den Propheten Zacharia. Was wird kommen? Was erwartet diese Stadt? Was erwartet dieses Volk? Und bevor er ihnen das gab, und das ist sehr wichtig, muss er sie nochmal ausrichten. Und das gilt jedem, der dieses Buch liest, jeder, der die Schrift liest, aber auch diesen Propheten liest. Bevor man in diese Schatten und Bilder hineingeht, bevor man anfängt, sie auszulegen und zu deuten und zu erklären, um was es geht, muss man sich nochmal im Klaren werden, um was geht es hier. Was braucht es für eine Brille? Was braucht es für eine Grundhaltung? Was braucht es für eine Gesinnung, um das jetzt zu verstehen und das auszulegen. Und die Grundhaltung und die Hauptbotschaft ist, macht's eben nicht wie die Väter. Das haben wir jetzt zwei Bibelstunden schon miteinander uns angeschaut und immer wieder habe ich euch darauf versucht auszurichten oder zu erinnern, die alten Hasen erinnern, die neuen Hasen damit hineinzunehmen. So, es geht darum, dass wir nicht die gleichen Fehler machen wie die Väter. Welche Fehler haben sie gemacht? Sie haben die Propheten nicht verstanden und die Botschaft nicht verstanden. Im Gegenteil, die Botschaft haben sie gehasst und damit auch dann die Propheten gehasst und haben sie verfolgt, haben sie getötet, haben sich der entledigt. Und das hatten sie nicht nur zur Zeit Zacharias getan. Wir haben in der letzten Bibelstunde gelesen, dass er sogar auch umgebracht worden ist. Die haben die Propheten nicht nur damals verfolgt wegen ihrer Botschaft, sondern sie haben auch die Propheten dann verfolgt während der Erfüllung. Und vor allem, die haben den einen wahren Propheten verfolgt, von dem hier die ganzen und alle Propheten geredet haben. Von dem einen, der da kommen sollte, der Prophet, der kommen sollte, wie Moses versprochen hat, dass dieser Prophet kommen wird. Und Jesus, als er mit den schriftgelehrten Pharisäern sprach, als er mit der jüdischen Führung sprach, als er mit den sprach, die behaupteten, eben die Schrift zu kennen und das Volk zu lehren, was Gottes Wille ist, was Gottes Verheißungen sind. Als er mit denen sprach, tadelte er sie nicht nur, sondern er sprach Wehrufe über sie aus und er sagte, dass sie das Maß der Väter vollgemacht haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war letzten Mittwoch. Inwieweit haben sie das Maß der Väter vollgemacht? Sie haben genau das Gleiche getan oder tun genau das Gleiche, was die Väter getan haben. Obwohl sie gesagt haben, würden wir in der Zeit der Propheten leben, wir würden es nicht tun. Wer das nachlesen möchte, noch einmal Matthäus 23. Das heißt, wir ehren die Propheten, wir glauben an die Propheten, wir verstehen die Propheten. Und obwohl sie behauptet haben, die Propheten zu ehren, obwohl sie behauptet haben, die Propheten zu verstehen, haben sie den verfolgt und dem umgebracht, von dem diese Propheten sprachen. Und das zeigt einfach ihr Unverständnis. Sie können viel davon reden, sie verstehen die Propheten und haben die Botschaft. Aber wenn sie die Botschaft verstanden hätten, wenn sie es erkannt haben, was es geht, hätten sie den Herrn der Herren niemals gekreuzigt. Niemals. Also das offenbart und Jesus spricht darüber und er sagt, und ihr werdet es weiter tun, auch nach mir, Ich werde zu euch wieder welche schicken und auch die werdet ihr verfolgen, auch die werdet ihr töten, wegen eben dieser Botschaft, der Botschaft von Jesus Christus, von dem Evangelium. Und das ist das Erste, was wir uns an was wir erinnern müssen und mit dem, ich sage jetzt Anführungsstrichen, alten prophetischen Wort, wie wir damit umgehen. Das heißt, Gott erinnert an alles, was bis dahin er verheißen hat, an alles, was er bis dahin verkündigt hat und sagt, macht nicht diese Fehler und geht nicht so mit diesem prophetischen Wort um und legt es nicht so aus und versteht es nicht so, wie die Väter es getan haben. Und das ist eine ernste und wichtige Ermahnung, das nicht zu tun. Und stattdessen müssen wir das in eine andere Art und Weise lesen. Und in welcher Art und Weise müssen wir das lesen? Die Propheten und somit auch Sacharja. Nochmal, bevor wir uns das neue prophetische Wort dann anschauen, beginnend ab Vers 7, da beginnt Gott ihnen eine Zukunftsschau auszurichten, bis Kapitel 14, zwei große Blöcke von zwei großen neuen prophetischen Wörtern. Bevor er das kommt, sagt er, an das Alte nochmal nicht so damit umgehen. Auch jetzt mit dem Neuen nicht umgehen wie mit dem Alten. Das ist die Ausrichtung. Warum ist das so wichtig? Ich habe gedacht, ich steige heute euch mit nochmal so ein, dass ich an zwei, drei wichtigen Stellen nochmal unsere Hermeneutik, das heißt die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen, das heißt mit welcher Brille schauen wir an, wie lesen wir das Wort Gottes. Das ist mein Anliegen, das am Anfang nochmal, auch heute nochmal das zu tun. Und dann haben wir drei Bibelstunden diese Grundlage gelegt und dann können wir wagen und uns durch diesen Propheten durcharbeiten. Möchte ich an ein paar wichtigen Stellen nochmal diese Dinge mit euch anschauen und bitten, bitten euch mit mir in den zweiten Petrusbrief zu gehen. Es ist nicht lange her, also gefühlt nicht lange her, von der Zeit ist schon eine Weile her, als wir in diesem Brief waren, zweiter Petrusbrief. Und zwar schlag mit mir Kapitel 1 auf, 2. Petrus Kapitel 1, ich habe es auch gleich, ab Vers 12 haben wir einen Abschnitt und ich dachte, es ist gut nochmal auch in dieser Art und Weise die Bibelstunde heute zu beginnen und euch in dieses Studium hineinzunehmen. Ich kann mich erinnern, als ob es gestern war, als ich diese Verse damals mit euch las und studierte, haben mich sie sehr ermutigt. Weil auf der einen Seite weiß ich, dass Wiederholung wichtig und notwendig ist. Und ihr gebt mir genug Zeugnis, dass das für euch auch so wichtig ist und dass ihr auch so lernt und das für euch so notwendig ist. Da bin ich dankbar, dass ich auch dieses Feedback bekomme. Auf der anderen Seite ist es trotzdem immer ein komisches Gefühl, wenn man diese Dinge wiederholt, weil man will sich ja nicht unnötig wiederholen und langweilen. Sondern das Wort Gottes ist herrlich und das soll immer frisch sein und immer eine nahrhafte Speise sein. Aber als ich diese Verse las, waren sie sehr für mich ermutigend und Petrus muss es ähnlich ergangen haben wie mir, wahrscheinlich noch in weit größerem Maß. Und schaut mal, was er schreibt ab Vers 12. Er sagt, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an dieselbe Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Er sagt, ihr wisst es. Und so komme ich übrigens oft auch her, jetzt nach wirklich vielen Jahren kann ich wirklich sagen, eigentlich wisst ihr diese Dinge. Und meine Aufgabe ist auch ein Stück weit immer wieder an diese Dinge zu erinnern. Nicht in dem Sinne, dass wir sie nicht mehr glauben, aber wenn wir daran erinnert werden wir mit denen nochmal ganz anders umgehen. Und gerade wenn wir Sacharja studieren und obwohl wir die Prinzipien der Schriftauslegung, wie wir das Alte Testament lesen, kennen, aber uns nicht wieder daran erinnern, dann werden wir bei schwierigen Passagen sehr schnell wieder abgleiten und in etwas komische Gedankengänge reinrutschen oder Prägungen kommen wieder hoch. Die alte Art und Weise, wie man früher das gelesen hat und dann wird es schwierig. Von daher muss man sich immer wieder ausrichten und ich kann mit Petrus sagen, ich will auch Sorge tragen, dass ihr euch immer an diese Dinge erinnert und wisst, wie wir damit umgehen. Schaut mal, Vers 13 sagte, ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Auch das ist gut. Auch das dachte ich, genau darum geht's. Immer wieder durch Erinnerung aufzuwecken. Ah, stimmt. Ja, natürlich. Und ich hoffe, dass in diesem Aufwecken und dieser Erinnerung diese Dinge für euch nach wie vor kostbar und wertvoll sein. Dann spricht er darüber, dass er das tut, weil er weiß, dass er bald nicht mehr da sein wird. Er wird das Zelt ablegen, wird zum Herrn gehen. Darüber sprachen wir damals in den Bibelstunden. Und dann sagt er etwas Wunderbares. Er sagt, das, woran er sie erinnert, das, was er möchte, dass sie nicht vergessen. Er sagt, das ist das Zeugnis von Jesus Christus. Und das ist das Zeugnis, das der Vater über den Sohn abgelegt hat. Er sagt, wir erzählen und erinnern euch nicht irgendwelche Traditionen, nicht an irgendwelche Geschichten, nicht irgendwelche Bücher oder irgendwas die einen und die anderen glauben oder denken, sondern wir erinnern euch an das, was wir selbst gehört und selbst gesehen haben. Lest mir mit mir ab Vers 16. Dann sagt er, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseren Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabel folgten. Das ist eine schöne Umschreibung von all diesen Theorien. Auch heute existieren viele Theorien über die Macht und Ankunft unseren Herrn Jesus Christus. Und Zacharia ist eine Fundgrube dafür. Was da alles nicht da über die Ankunft Christi aus diesem Buch heran abgeleitet und gelehrt wird, ja. Und nicht weniges davon sind Fabeln und Science-Fiction, Geschichten, die daraus da entstanden sind, Filme und was weiß ich nicht alles. Er sagt, das machen wir nicht. Also wir folgen nicht diesen Fabeln, sondern, weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefunden habe. Also er sagt, wir folgen einem Zeugnis vom Vater. Wir folgen dem, was der Vater über diesen Sohn, über diesen Christus abgelegt hat. Und er sagt, das ist mein Sohn, Gottes Sohn. Der Vater hat ein Zeugnis abgelegt. Wann hat er dieses Zeugnis abgelegt? Und jetzt wird es spannend. Jetzt sagt Petrus, wann er erzählt von einem Ereignis, wann dieses Zeugnis abgelegt worden ist. Und schaut mal, Vers 18, da sagt er, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Das ist der Berg der Verklärung, richtig? Und jetzt, wenn ich das sage, habt ihr das Bild vor euren Augen? Wer war alles da? Jawohl, also die drei, die Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, wer war noch da? Mose und Elia. Wieso kommt unser Herr als letztes? Auf jeden Fall war Jesus da. Der Herr war als erster da. Der bleibt da. Der Herr war da in verklärter Weise. Er hat, und da waren die drei Zeugen. In dem Fall war das Petrus, Jakobus, Johannes. Und deswegen sagte wir, davon redet er. Und sie waren aber eben nicht allein. Da waren noch zwei Zeugen dabei. Und zwar Mose und Elia. Und wer weiß es noch? Das ist eine gute Sache zu wiederholen, nach 2, 3, 4 Jahren, wer weiß es noch, warum diese beiden, warum Mose und Elia? Okay, weil, also Mose wurde ja beerdigt, nur man fand sein Grab nicht, damit es nicht zur Kultstätte wurde. Es hat nichts an ihrem Tod, an der Art und Weise, wie sie starben, zu tun, sondern ganz genau, sie repräsentieren das Alte Testament. Inwieweit? Mose steht für? Mose, ist klar, für das Gesetz. Und Elia steht stellvertretend für die Propheten. So, das ist die Botschaft. Das heißt, als Jesus da verklärt war und da stand in seiner Herrlichkeit und der Vater Zeugnis von ihm gab, wisst ihr, wer das ist? Dann hat er nicht nur eine Stimme erscheinen lassen, dass sie es gehört haben, sondern er hat die Zeugen, das Alte Testament, ihm an die Seite gestellt und sie bezeugten das. Interessanterweise heißt es sogar, dass sie über den Ausgang in Jerusalem mit ihm darüber sprachen. Sie sprachen darüber, dass er leiden, sterben und auferstehen wird und die Erlösung schaffen wird. Sie sprachen darüber. Das war, ich würde sagen, sie ermutigten ihn, sagten, Jesus, geh den Weg, geh zu Ende, so wie wir das gesagt haben, so wie Gott es offenbart hat. Sie stärkten ihn, sie bestätigten das. Und das geschah natürlich nicht nur für Jesus, das geschah für die Apostel, damit sie uns dieses Zeugnis abgeben. Das Alte Testament, die Summe des Alten Testaments bestätigt das Erlösungswerk in Jesus Christus. Das heißt, Petrus sagt, ich will nicht müde werden, euch daran zu erinnern. Und das sollt ihr nicht vergessen. Das sollt ihr nicht vergessen. Wir haben ein Zeugnis. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und er ist verkündigt worden. Nicht nur vom Vater, sondern auch bestätigt eben vom, und durch die Schrift, durch das Alte Testament. Und wichtig, diesen Gedanken jetzt zu haben, weil jetzt verstehen wir gleich, was er in den nächsten Versen sagt. Und da wollte ich euch eigentlich hinführen. Lest mit mir ab Vers 19. Und darauf bezieht sich jetzt, sagt er, und so besitzen wir das prophetische Wort. Und so besitzen wir das prophetische Wort. Wieso? Auf welche Art und Weise? Bestätigt durch den Vater, bestätigt durch Mose, bestätigt durch die Elia, dass es um Jesus Christus geht, um den Sohn Gottes geht. Und sagt, so besitzen wir dieses prophetische Wort, von Gott verkündigte Wort. Und zwar sagt, wir besitzen, das ist schön, wir haben es. Es ist nicht, wir suchen danach. Es ist nicht so, wir wollen es haben, sondern wir besitzen es, wir haben es. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Das heißt, wir werden fest darin. Und ihr tut gut, und jetzt schaut mal, und ihr tut gut, darauf zu achten, auf was? Auf das prophetische Wort. Auf das Zeugnis des Alten Testamentes. Auf Mose und Elia, beziehungsweise auf die Propheten und somit auch auf Zacharia. Ihr tut gut, darauf zu achten, als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Eine herrliche, poetische, fast hebräische, poetische Formulierung von der Erkenntnis der geistlichen Wahrheit. Petrus redet nicht von einem Tag oder einer Nacht, es ist dunkel und wir brauchen dieses prophetische Wort, wie so eine Taschenlampe, bis es hell wird, dann brauchen wir es nicht mehr. Das ist nicht das Bild, sondern er redet davon, dass wir es brauchen an dem Tag, wo es dunkel ist. Wann ist dunkel? Natürlich Nacht, wenn es Nacht ist. Aber was ist diese Dunkelheit, Finsternheit, Verblendung? Keine Erkenntnis, kein Verständnis. Und er sagt, wenn man die Propheten aufschlägt, wenn man Mose liest und die Propheten aufschlägt, wie ist das, Licht oder dunkel? Ist das, wie man in der Nacht liest oder am Tag? Verstehen wir, sehen wir was in der Nacht? Erkennen wir was in der Nacht? Können wir was lesen? Und er sagt, wir verstehen es nicht. Das ist ein Bild. Und er sagt, was machen wir? Wann tun wir gut? Wenn wir dieses prophetische Wort so nehmen, nämlich die Verheißung, es um Jesus geht, und das wie eine Lampe nehmen. Das heißt, du sitzt in der Dunkelheit und dann zündest du diese Lampe an. Und das ist die Botschaft von Jesus Christus. Und dann wird es hell. Wie am Tag. Das ist so wie am Tag. Da brauchst du eigentlich keine Lampe mehr. Du kannst sehen. Und dann siehst du nämlich was? Den Morgenstern. Und wer der Morgenstern ist? Wissen wir. Das ist der Morgenstern, der am Ende der Offenbarung uns dann in voller Pracht dargestellt wird. Das ist unser Herr Jesus Christus. Das heißt, wie sollen wir... Also was ist das Anliegen von dem Apostel? Er sagt, dieses Zeugnis vom Vater, es dreht sich um Jesus, der Vater gibt das Zeugnis von ihm, Mose, das Alte Testament, Elia, die Propheten, sie geben Zeugnis davon und wir tun gut daran, bei diesem Zeugnis zu bleiben, nach diesem Morgenstern Ausschau zu halten. Und dann sagt er was Wunderbares, bis er aufbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Versteht ihr? In den Herzen. Warum Herzen? Das hat was mit unserem Verstand zu tun. Das hat was mit Erkenntnis zu tun. Das hat was auch mit unseren Entscheidungen zu tun. Das ist die Schaltzentrale des Menschen, das Herz. So, das ist das Trachten des Herzens des Menschen, gut oder böse. Und er sagt, wie sollen wir das Alte Testament lesen? Wie sollen wir Zacharia lesen? Wir schlagen auf und ich hoffe, dass die meisten von euch, ich hoffe auch alle, schon mal jetzt im Vorfeld Zacharia mal mindestens einmal gelesen haben. Und es kann sein, dass es an einer oder anderen Stelle einfach dunkel war. Und man denkt, okay, ich sehe vielleicht mittlerweile Buchstaben, aber ich habe keine Ahnung, ich verstehe nicht, was, warum. Und wir tun gut daran, wenn wir das prophetische Wort, dieses Zeugnis von Jesus als Licht nehmen und in dieses Wort hineinleuchten lassen und da den Morgenstern entdecken. Wir tun. Und dann beginnt er in unserem Herzen zu leuchten. Dann werden wir sagen, ach so, darum geht's. Ach, hier ist es. Und wir werden ihn sehen und nicht, was weiß ich, welchen Spekulationen folgen müssen. Sondern das ist das Herz. Warum wird das passieren? Warum? Petrus gibt uns eine Begründung. Und ich die Verse sind wunderbar. Schaut mal, Vers 20. Indem ihr das zuerst wisst. Das ist jetzt die Lektion. Bitte merkt euch, dass das ist zuerst, was ihr wissen müsst. Indem das zuerst wisst. Was? Dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Weissagung ist das, was die Propheten prophezeit haben. Weissagung ist, wenn der Herr spricht und durch das, den Diener und den Propheten sein Wort verkündigt. So, das ist, wenn, jetzt sagt Petrus, jetzt müsst ihr zuerst mal begreifen, keinen der Propheten hat aus sich heraus etwas gesagt. Immer wieder, ich hatte neulich mit einem lieben Bruder gesprochen und auch ihn wieder darauf hingewiesen, um seinen Dienst präziser zu machen. Ich lese immer wieder in Kommentaren, das habe ich schon, glaube ich, auch hier schon mal gesagt, dass der eine oder andere schreibt, ja, Zacharia bezieht sich auf. Und man hat, der liebe Bruder hat mir dann einen Kommentar empfohlen und mit ganz, ganz, ganz vielen Verweisen auf das Alte Testament, wo überall Anspielungen, teilweise Wort für Wort und so weiter ankommen. Und der Gedanke ist oft so, ja, Zacharia hat daran gedacht, Zacharia hat das gebraucht, er hat dann da war und so weiter. Als ob er all die Informationen zusammengesammelt hat und das Buch Zacharia zusammengeschrieben hat in so einer Art und Weise. Nein, keiner von denen, die die Bibel geschrieben haben, Zacharia hatte nicht seine Gedanken niedergeschrieben. Sie wurden getrieben vom Heiligen Geist. Das war nicht ihre eigene Deutung. Das heißt nicht, Jesus hat ihm etwas gezeigt oder der Geist hat ihm gezeigt. So. Und dann hat er gedacht, was könnte das bedeuten? Und dann hat er das aufgeschrieben. Und dann hat er ein anderes Bild bekommen, eine andere Nachtvision. Und dann sagt er, wie könnte das ich aufschreiben, wie könnte ich das erklären? Oder dann hat er den Ölberg gesehen und dann kommt Jesus und dann hat er überlegt, ja, was bedeutet das? Das ist nicht die Art und Weise, wie die Schrift geschrieben wurde und wie die Weissagung und die Prophetie an uns auch ergangen ist, sondern, lest mal mit mir, Vers 21, denn niemals, Betonung, niemals, wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht. Egal wie intelligent sie waren, egal wie fromm und egal wie viel sie auch wussten aus dem Alten Testament, egal wie fit Zacharia in Psalmen oder in Jesaja oder in Jeremia war, spielt keine Rolle. Keine Weissagung. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. So, der Geist Gottes hat sie geleitet und der Geist Gottes hat ihnen Dinge offenbart oder gezeigt. Und selbst wenn sie nicht verstanden haben, und liebe Geschwister, wir wissen, dass einige Propheten diese Schauen und Bilder gesehen haben und dann gesagt haben, deute mir das. Oder der Engel, der sie überbrachte, sagte, verstehst du es? Und sie, ich verstehe nichts. Ja, was bedeuteten diese? Was bedeuten diese? Zacharia fragt, Herr, was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Ja, Zacharia, kannst du nichts. Psalmen, kennst du nicht, Jesaja? Nein, das ist nicht die Art. Er bekommt die Offenbarung, er bekommt die Zusagen, die Weissagung durch den Geist. Wessen Geist ist das? Wenn ihr mit mir ganz schnell in den ersten Petrusbrief blättert, auch da waren wir vor vielen Jahren, da hat Petrus schon etwas darüber gesprochen, Kapitel 1, ab Vers 10. Auch das werde ich nicht müde, euch vorzulesen und daran wieder zu erinnern, nach ein paar Jahren. Kapitel 1, ab Vers 10. Petrus redete von der Rettung und dann sagte, in Hinblick auf diese Rettung, und wir wissen alle, von welcher Rettung die Rede ist, deine und meine Rettung in Jesus Christus. Es geht um das Evangelium. Es geht um die Menschwerdung Jesu, sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung. Jetzt sagt Petrus, in Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Also, er spricht über die Rettung in Jesus und er sagt, die Propheten haben darüber geforscht. Die haben eine Weissagung bekommen und sie haben sich damit beschäftigt. Warum? Sie mussten es verstehen. Aber was wollten sie forschen? Was war der Gegenstand ihrer Forschung? Und jetzt lest mal mit mir. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. So viel Wahrheit in einem Vers. Was war der Forschungsgegenstand der Propheten? Was wollten sie verstehen? Wollten sie verstehen, wer ist Christus? Wollten sie das Erlösungswerk verstehen? Wollten sie die Rettung verstehen? Wollten sie begreifen und verstehen, wie kann das sein? Wie kann das sein? Nein, sie wollten nur eine Sache wissen. Wann? Sie wollten nicht wissen, was. Sie wollten wissen, wann. Denn sie haben davon gehört, ihnen wurde es offenbart und sie sagten, Herr, wann soll das geschehen? Und darum ist es so wichtig im Neuen Testament, mit Anfang von mit den Evangelien, als die Zeit erfüllt war. Das ist die Zeitenwende. Als Jesus kam, erinnert ihr euch gestern, letzte Bibelstunde, las ich euch vor, Matthäus 11, da heißt es, denn alle Propheten weissagten bis auf Johannes. Ab dann wird das Reich Gottes verkündigt. Und viele wollen mit Gewalt hinein. Das ist Zeitenwende. Das heißt, und diese Propheten, sie wussten das, dass es um Jesus geht. Sie wussten, dass es um die Rettung in ihm geht. Sie wussten nur nicht, wann. So, wir wissen auch nicht, wann Jesus wiederkommt, gell? Wir wissen, dass er wiederkommt. Wir verstehen, warum er wiederkommt. Wir sind da nicht im Dunkeln. Die Lampe leuchtet. Wir verstehen das. Wir verstehen auch, für wen er wiederkommt. Wir verstehen, wo er wiederkommt. Oder verstehen wir es nicht? Diese Dinge sollte klar für uns sein. Und nicht glauben, dass Jesus mehrmals irgendwo kommt oder dann nur auf einen Berg, in Ölberg kommt, der sich spalten wird. Und wir müssen, diese Dinge sollten für uns wie wird das sein? Klarheit haben. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wann? Da sind wir in der gleichen Situation. Herr, wann wird das sein? Und alle wollen natürlich wissen, wann und sobald wie möglich. Aber glaubt mir, bei den Propheten ging es nicht anders. Alle wollten wissen, wann. Wann soll das geschehen? Wichtig ist auch, schaut mal, wer hat all diese Propheten geleitet? Woher wussten sie von diesen Dingen? Hier steht, welcher Geist hat sie inspiriert? Wir haben gelesen, 2. Petrusbrief, dass keine Weissagung aus Menschen geschah, sondern durch den Heiligen Geist wurden sie geleitet. Wessen Geist ist das? Hier steht, der Geist Christi. Das heißt, das Christusgeist. Was wird der Geist Christi wohl denen gesagt haben? In Johannes 16, wisst ihr, was da steht? Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Von meinem wird er nehmen und zu euch das sagen, was passieren wird. Der Geist Christi bedeutet, er redet in und vom und durch den Christus. Die Botschaft von Christus verkündigt er. Als die Propheten inspiriert wurden und der Heilige Geist sie inspirierte, das war der Geist des Christus. Darum redet die ganze Schrift und alle Propheten natürlich von Christus, weil das war sein Geist, der diese Dinge inspiriert hat. Es geht um ihn. Das ist eine Grundlage, für uns ist das wichtig. Jetzt lesen wir mit mir noch ein bisschen weiter. Da heißt es, Vers 12, ihnen wurde es offenbart. Und jetzt schaut mal, das ist für uns wieder wichtig für Sachari. Ich hoffe, das Abholen und die Einleitung ist nicht so weit weg, dass ihr versteht, warum ich diese Dinge nochmal euch sage und erinnere. Hier heißt es, ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist. Was ist wichtig hier? Warum betone ich das? Ihnen war klar, dass obwohl sie in die Zeit, ich rede jetzt von Sacharja, damit wir den Bezug haben. Sacharja war klar, dass auch wenn er in die Zeit Israel hineinsprach und es darum ging, die Stadt wieder aufzubauen und das Volk da auszurichten, dass sie die Stadt bauen soll, ihm war klar, dass diese Prophetie weit darüber hinausgeht. Dass sie nicht sich selbst, sondern auf unsere Zeit das Ganze weissagen. Auf eine weit größere Stadt. Wie bei Haggai, weit größerer Tempel. Wie bei Malachi, weit größeres Volk. So in ihnen war klar, dass sie darüber hinaus reden. Das war ihnen nicht fremd. Es ist vielen fremd heute. Und das ist nämlich der Punkt, warum die Ermahnung da ist, macht nicht die Fehler der Väter. Liest sie eben nicht so, wie die Väter gelesen haben. Die Väter und bis heute, wie viele unserer Väter lesen das so wie die alten Väter? Das ist Israel, das ist das Land, das ist die Stadt, das ist das, der Tempel, das muss noch alles gebaut werden. Sie lesen das so, wie damals gelesen wurden. Die verstanden nicht, dass das auf weit, weit größere Dimensionen, in einen weit größeren Ratschluss Gottes betrifft. Sie verstanden diese Dinge nicht. Darum die Ermahnung, macht nicht die gleichen Fehler. Sie in dieser Weise, der Geist Christi also, inspiriert die Propheten, leitet sie, verkündigt das Evangelium, verkündigt die Rettung in dem Sohn Gottes. Und davon spricht übrigens auch eben Sacharja. Darum geht's. Ich gehe mit euch einen Schritt weiter, beziehungsweise vertieft das jetzt mit dem Verständnis, dass wenn wir im Buch Sacharja sind und wir verstehen, das Volk Gottes wird aus der Diaspora geholt, aus der babylonischen Gefangenschaft. Sie dürfen wieder den Tempel wieder aufbauen und die Stadt wieder aufbauen. Und Haggai und Sacharja dürfen das begleiten. Und das ist wirklich buchstäblich passiert. Und das hat auch Gott wirklich buchstäblich verheißen, dass das passiert. Und es ist auch wirklich passiert. Wie Daniel gelesen hat, wir können das in Daniel 9 lesen, dass Daniel sagt, oh, er betet zu Gott und sagt, ich habe Jeremia gelesen und da steht doch, nur 70 Jahre sind wir in der Gefangenschaft. Jeremia hat das doch prophezeit und Herr, lass uns doch nach Hause. Die 70 Jahre sind rum und der Herr entlässt sie nach Hause. Es hat sich wirklich erfüllt. Jetzt, wenn man glaubt, dass das aber alles ist, ist einfach ein bisschen zu kurz. Sondern das, was Gott damals mit dem Volk Israel gemacht hat, nach dem Fleisch, mit dem irdischen Volk. Ihr kennt das schon mittlerweile und ich hoffe, ihr seid nicht müde. Das hat er als Schatten und ein Vorbild gemacht. Das heißt, das irdische Volk ist nie das eigentliche gewesen. Es war immer und es ist immer und bleibt immer das Israel nach dem Geist. Es gab es damals, gibt es und wird es auch geben. Aber es hat eine Verkörperung der Wahrheit gebraucht. Es hat einen Gegenstand gebraucht. Es hat etwas gebraucht, an dem wir Gottes Handeln lernen und verstehen. Das heißt, wenn wir begreifen wollen, was Christus mit uns macht, welche Pläne mit uns hat, wie er mit seinem Volk Gottes umgeht, dann schauen wir uns das Israel nach dem Fleisch an. Wir beginnen zum Beispiel bei Abraham und gucken uns Abraham, wie entstand das Gottesvolk. Und wir lernen etwas an der Geschichte Abrahams. Wir gehen dann weiter zu Jakob, Isaac, Jakob, wir kommen zu Juda, wir kommen zu den 12 Stämmen, wir kommen dann zu der Bildung Israels, wir kommen dann zu der Gefangenschaft in Ägypten oder der Sklaverei in Ägypten. Wir kommen zu der Befreiung. Wir lesen etwas von der Befreiung durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer. Wir lesen die Wüstenwanderung und das Kommen ins verheißene Land durch Josua. Nur als Beispiel. Ja? Wir haben eine Geschichte und die ist auch wirklich passiert. Dann lesen wir, die sind in diesem verheißenen Land, aber sie sind störrisch, sie betreiben Ehebruch mit Gott und er richtet sie und er gibt sie in Gefangenschaft. Und Assyrer kommen und er sagt, ich zeige euch, macht das nicht. Oder dieses Volk übrigens wird geteilt, es gibt einen kleinen Teil, der nur 2 Stämme, der Rest der 10 Stämme spaltet sich völlig ab. Also es gibt eine Geschichte und ihr kennt sie. Und die ist passiert, aber das ist alles nur eben Schatten und Bildern, damit wir etwas begreifen, wie Gott, wie Jesus Christus sein wahres Volk, sein wahres Israel aus der Welt rausholt, wo er sie rausholt, aus den Nationen, dass er sie erwählt wie Abraham, dass sie in dieser Welt zwar leben, aber nicht von dieser Welt leben, deswegen wandern sie im Land der Verheißung, das noch nicht das Land eigentlich ist, weil es noch werden wird, es muss neuer Himmel, neue Erde werden, bis sie es erben, bis sie es bekommen, gell? Wir wissen schon, dass wir den neuen Himmel, neue Erde erben werden. Aber wir sind ja schon auf der Erde, aber wir kriegen, das ist nicht unsere Welt, weil wir nicht das erben werden. Wir werden einen neuen Himmel, neue Erde erben. All diese Geschichten zeigen uns, was Gott eigentlich vorhat. Wir lesen davon und wir sehen davon, wie er sein Volk reinigt, wie er sein Volk durchs Gericht gehen lässt, wie er sein Volk in die Wüste schickt, dass das Alte stirbt. Und eine neue Generation im Glauben entsteht. All diese Dinge geschahen, damit wir Gottes Vorhaben verstehen. Wir lernen an der Geschichte Volkes Israels in Ägypten oder in Babel. Was bedeutet das, als Kinder Gottes in einer gottfeindlichen, fremden Welt zu leben? Von ihnen unterjocht zu sein, versklavt zu sein und trotzdem ihnen nicht dienen, nicht gehorchen. Welchen Preis zahlt man dafür? Was bedeutet das, in dieser Welt den Glauben zu leben? Wir lernen dann aber, dass der Herr dann rausrettet. Und wir lernen, dass er uns rausrettet aus dieser Welt und sagt, ich baue ein Haus. Und wir lernen, er sagt, ich baue nicht nur ein Haus, ich baue eine Stadt. Und ich baue nicht nur eine Stadt, ich baue ein Volk. Und das alles macht er aber nicht auf der Erde, nicht in dem Irdischen, sondern im Geistlichen, im Himmlischen. Und das Irdische ist nur Schatten und Bild. Könnt ihr mir soweit folgen? Und daher, warum sage ich euch das? Wir lesen Sacharja und darum werden die Fehler gemacht. Und da ist ja die Rede von Israel, da ist von Jerusalem, da ist die Rede vom Ölberg, da ist die Rede von den Feinden Israels. Und was machen die Ausleger? Ja klar, da geht es um Israel. Da hat ja nichts mehr mit uns zu tun, oder? Weil wir sind ja Gemeinde, wir sind ja was anderes, anderer Bund, andere Körperschaft, andere Pläne mit Gott und so weiter. Das ist Israel, das sind doch die Namen, das sind die Orte, das sind die Bezeichnungen. Und darum ist das Problem, dass die Ausleger oder Geschwister natürlich Israel darin sehen und auch glauben, dass Israel dann wieder eine Rolle spielen wird. Weil das steht doch bei Sacharja auch. Nur verstehen sie nicht, wie man das liest. Wenn die Bibel zum Beispiel von dem neuen Tempel redet und von einem und dann verschiedene Opfer beschreibt, dann geht es nicht darum, dass da im neuen Himmel geopfert wird, sondern es geht darum, uns mit Wahrheiten oder mit Bildern, die wir kennen, geistliche Wahrheit zu vermitteln, dass es ein Opfer bringt, dass es Opfer braucht. Übrigens, Anbetung, Verherrlichung ist ein Opfer. Wir wissen das, das ist ein geistlicher Opfer, gell? Mund mit den Lippen, dass wir den Herrn verherrlichen, in den Dingen, wie wir dienen. Das sind die Gott wohlgefälligen Opfer. Um das auf den Punkt zu bringen, 2, 3 Bibelstellen, um euch das zu belegen. Geht mit mir in Römer 15. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass diese Dinge nochmal wirklich festzumachen, um dann durch dieses Buch zu gehen und uns mit diesen Bildern zu beschäftigen. Weil ich möchte euch wirklich dafür sagen, wir werden die Erfüllung in Christus darin suchen. Römer 15. Lies mal Vers 4 mit mir. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Erinnerung der Schriften die Hoffnung haben. Hier steht alles, was früher geschrieben ist. Ihr versteht, was bedeutet früher? Das Alte Testament. Der Paulus, indem er das schreibt, schreibt gerade das Neue Testament. Also sagt, alles, was früher geschrieben ist, ist für wen geschrieben worden? Ja, für Israel, für die Juden, nicht für uns. Paulus schreibt es an die Gemeinde. Paulus schreibt es an Christen, in dem Fall Christen in Rom. Und er sagt, alles, was früher geschrieben worden ist, das heißt Mose, Propheten, Weisheitsliteratur, denn alles, was früher geschrieben ist, ist, und jetzt schaut mal, zu unserer Belehrung geschrieben. Darum wurde es ausgeschrieben, damit wir daraus etwas lernen. Gottes Heilsplan verstehen, Gottes Handeln verstehen, damit wir dadurch ausharren. Das heißt, wir begreifen, wir verstehen, ach, schau mal, ich mache euch ein Beispiel, was in Sacharja finden werden. Als Beispiel, als Gott das Volk zurückholt, sollen sie auf der einen Seite den Tempel bauen und die Stadt aufbauen. War das einfach für sie? Die Prophetie hat sich erfüllt oder Gott hat es ja, die kam zurück. Das müsste doch wie am Schnürchen laufen. Das müsste doch keine Hindernisse geben. Wenn das die Erfüllung ist, wenn Gott es versprochen hat, also müssten doch die Steine da so förmlich aus dem Steinbruch rausfallen und alles muss laufen, alle müssen motiviert sein und alle dabei und keine Schwierigkeiten, keine Feinde, keine Anstrengung. Wie war das da? Wenn wir eben die Geschichte damals kennen, wir müssen Esra lesen, Nehemia lesen, dann haben wir den geschichtlichen Kontext. Die beginnen das Haus zu bauen, die beginnen die Stadt zu bauen und auf der einen Seite müssen sie bauen, auf der anderen Seite Schwerter haben, weil permanent Angriffe kamen, Anfeindungen, Neid. Da kamen welche gesagt, wir wollen mitbauen und gesagt, nein, dürfte nicht. Ihr verunreinigt das Haus. Dann wurden sie stinkesauer und haben angefangen, das Ganze zu torpedieren, sagt man das so? Zerstören, torpedieren, also Torpedo. So, bumm. ich glaube, das bedeutet, egal, vergesst das, zu zerstören. Die haben dagegen gekämpft, haben sogar es geschafft, bei einem der damaligen Weltherrschaften, König, ein Verbot zu erlassen, dass für einige Jahre das Ganze zum Stillstand kam. Nichts hat sich getan. Und wenn wir das begreifen, und dann verstehen wir, warum Gott einen Haggai, einen Zacharia schickt und sagt, baut, ich habe es verheißen. Ja, aber so schwer. Feinde, Anstrengung, es funktioniert nicht. Ja, guck mal, wie kläglich das aussieht. Und schau mal das und schau mal das. Und er sagt, baut, ich habe es verheißen, ich bin mit euch. Herr der Herrscher, richtig? Wie oft haben wir am Anfang nochmal Herr der Herrscher? Wisst ihr wer? Nicht König, nicht Darius, Achasverus, das verboten hat, nicht die Syrer, Assyrer, nicht die Perser, nicht die beherrschen und sagen, ob ihr bauen dürft oder nicht. Ich. Gott erinnert daran. Aber war es einfach? Nein. Und die unter schwierigen Umständen, unter viel Kampf, aber der Bau wurde fertiggestellt. Der Tempel wurde gebaut, das Haus wurde gebaut. Das Volk wurde gereinigt, ausgerichtet. Das geschah alles für uns zum Vorbild. Damit wir durch die Schriften Ausharren haben. Wir uns erwartet keine andere Art und Weise, wie wenn Gott ein geistliches Haus baut, seine Gemeinde. Wenn er Zion baut, das himmlische Jerusalem. Wenn er sein Volk heiligt, das wahre Volk. Die Kämpfe, Angriffe, manchmal Stillstand. Manchmal hat man den Eindruck, Verbot Corona, keine Versammlung mehr. Oh, der Herr ist Herr der Herrscharen. Versteht ihr, was ich meine? Dass diese Dinge geschahen aus einem Grund, so wie sie geschahen. Und Gott, der Herr der Herrscher, hat so gelenkt. Wir lernen an diesen Beispielen, wie Jesus, der wahre König, der wahre Zerubabel, der wahre Jeschua, das ist der wahre Prophet, das ist der wahre König, wie er seine Stadt, jetzt sind wir in Zacharia, dann rede ich jetzt von der Stadt, seine Stadt baut. Und wie er diese Stadt auch fertigstellt, wie er es hinkriegt, obwohl Angriffe gibt, obwohl Anfeindungen gibt, obwohl es Schwierigkeiten gibt. Und in diesem Kampf, in diesem geistlichen Kampf, die Braut Christi, die Stadt Christi, das himmlische Jerusalem, das ist das, und darum im Gegensatz zu der irdischen Stadt Babylon. Die wird gebaut und die wird fertiggestellt und die kommt ohne Runzeln, ohne Fehler, ohne Tadel. Aber das ist ein geistlicher Kampf. Und in dieser Situation spricht der Prophet diese geistlichen Bilder. Darum auch in dieser Art und Weise. Damit wir verstehen, es geht weit mehr als nur um damals um Aufbau Jerusalem. Dann, übrigens, dann ist es nur Geschichtskunde hier oder so. Dann war es das. Dann lesen wir, was war damals passiert? Alles klar, fertig. Aber übrigens, ich kann es euch schon mal spoilern, verraten, die haben es fertig gebaut. Und übrigens wieder verloren. Wir kennen die Geschichte. Das ist nicht die Art, wie wir das alte System lesen und darum brauchen wir es auch nicht. Auch da nicht zu beweisen, schau mal, das war Israel, das war doch ihre Stadt und das war, also müssen sie das ganze Territorium wieder zurückkriegen, darum geht es auch nicht. Sondern es geht, dass wir diese geistliche Wahrheit verstehen, geistliche Kämpfe, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen diese geistliche Welt, die alles daran setzt, dass diese Stadt nicht fertiggestellt wird. Es gibt Feinde, die es hassen. Und sie kommen am Anfang und sagen, hey, dürfen wir mitbauen? Aber nicht, weil sie so ein Interesse am Mitbauen haben, sie wollen es kaputt machen. Fuschen. Und wir müssen wachsam sein, sagen, nein. Wir müssen auf der einen Seite mit einer Kelle sein, um die Mauern zu bauen, auf der anderen Seite mit dem Schwert zu sein, um es zu verteidigen. Nun haben wir weder eine natürliche Kelle noch ein natürliches Schwert, sondern wir haben das Wort Gottes. Und damit müssen wir kämpfen. Wir müssen schützen. Wir müssen verteidigen. Die Angriffe sind vielfältig. Die sind wirklich vielfältig. Und das ist, was Paulus in dieser Weise die Schrift liest, versteht. Übrigens, er sagt das nicht nur hier. Und er sagt nicht nur Ausharren haben, sondern auch Ermunterung der Schriften und Hoffnung haben. Denn Liebe Geschwister, glauben wir Gott, dass sein Wort sich erfüllt? Das so beginnt Zacharia. Vertraut mir. Hat sich das Wort erfüllt? Ja. Glaubt ihr, wird sich das nicht erfüllen? Doch. So beginnt der Zacharia. Und wo sind die Propheten? Aber wo ist mein Wort? Wo ist das Volk? Nicht mehr da. Aber mein Wort, ist es noch da? Hat sich das erfüllt? Ja. Und dann kommt das neue prophetische Wort. Glaubt ihr, es wird sich nicht erfüllen? Natürlich wird sich das erfüllen. So wie das Alte sich erfüllt hat, auch das Neue. Also, wenn ihr das begreift, wisst ihr, was passiert? Ausharren. In den Angriffen. Wenn wir dieses Haus bauen, wenn wir mit an der Stadt teilhaben, wenn wir die Mauern mit aufrichten dürfen, wenn wir selbst lebendige Steine davon sind oder Säulen, wie die Offenbarung es bezeichnet, dann in diesem Bau mitstecken, dann harren wir aus. Wir wissen, es ist nicht einfach. Wir hören da nicht schnell auf und sagen, es lohnt sich nicht. In diesem Kontext übrigens fragen sie dann, oh, sollen wir noch fasten? Macht es überhaupt noch Sinn? Sollen wir überhaupt noch Leid tragen? Macht es noch Sinn? Es macht Sinn. Es macht Sinn. Er wird fertig. Und dann haben wir auch eben die Hoffnung. Wir wissen, so wie damals das prophetische Wort sich erfüllte, wie damals Gott sein Volk aus Babylon rausgeführt hat, den Tempel und die Stadt und das Volk wieder aufgebaut hat, so wird er das wahre Volk rausführen aus Babel, aus der Hure Babel. So wird er sein Tempel, sein Haus, sein Volk aufrichten. So wird er es genauso tun. Für uns ist es jetzt wichtig, weil es aber nicht um das Irdische geht, darum verwarf er sie wieder. Darum verwarf er auch immer alles Irdische. Schaut mal, wir haben so viele Schattenbilder, auch als Menschen, oder? Wir haben einen David, einer der herrlichsten Vorbilder und Schattenbilder auf Christus, oder? Beginnend als Hirte und so weiter. König, wird nur von wenigen angenommen, später ist er König über das ganze Reich. Das ist die Geschichte Jesu übrigens, nur in klein. Und wie endet David? Ja, als ein kranker Mann, muss von einer Frau gewärmt werden, weil es keine Bettheizung gab. So, das Ende ist nicht glorreich. Salomo, was war das für eine Herrlichkeit? Wisst ihr, dass Salomo ein Bild auf Christus ist? Ein Friedensreich, in Reichtum und Frieden herrscht. Feinde gibt es nicht mehr, dringen nicht ein. Im Gegenteil, Könige kommen und schauen seine Herrlichkeit. Ein Bild auf Christus. Wie endet Salomo? Gut? Oh, nicht gut. Wir können alle diese Schattenvorbilder nehmen und sie werden alle schlecht enden. Und so leid es mir für alle Schattenbilder, mir leid tut, aber der Hauptgrund dafür, dass sie schlecht enden, weil sie nicht Christus sind. Sie sind eben nicht Christus, sie sind nur Schatten und Bilder. Genauso ist das Volk Israel nach dem Fleisch. Deuten sie auf das wahre Volk? Ja. Schatten sie es voraus? Natürlich. Die Stadt, der Tempel? Ja. Aber sie sind nicht das Wahre, darum enden sie so, wie sie enden. Und so wenige wie David wieder auferstehen wird und die Herrlichkeit haben, was meint die glauben? So wenig wird auch Israel in dieser Weise wieder auferstehen und das haben, was sie hat, was sie denken, sie bekommen. Es geht um ein anderes Israel. Es geht um ein weit höheres Verständnis dieser geistlichen Wahrheit. Ich möchte euch bitten, ganz kurz 1. Korinther aufzuschlagen. Erste Korinther 10, ein weiterer Text. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte mich nicht rechtfertigen, aber ich will sagen, wie ich mich fühle. Als ich in der Vorbereitung mir diese Texte nochmal angeschaut habe, weil ich sagte, ich möchte euch ausrichten, das war so wie, wenn man sich an die Kindheit erinnert und an die schönen Momente erinnert und wo man sagt, ach stimmt, das war so oder an die Jugendzeit, und oh, da waren wir da und da. Und als ich so die Bibelstellen durchgang, dachte ich, oh, ich durfte wieder an die alten Orte hin, an denen ich so viel Gutes erlebt habe, so viel Freude hatte und mein Glück, wo ich dachte, ich lese die Bibel zum ersten Mal, als ich diese Verse damals las, und zwar mit dieser Lampe, mit diesem Morgenstern. Das sind so Abschnitte, ich dachte, ich kannte die Bibel. Und als ich jetzt wieder die las, dachte ich, das sind alte Freunde. Alte Freunde. Schaut mal, Paulus spricht wiederum uns an und sagt, erzählt, ich fasse kurz zusammen, dann lese ich ein, zwei Verse. Er spricht von dem Volk Israel, und zwar nach dem Fleisch. Und er erinnert daran und sagt, schaut mal, er redet zu der Gemeinde. Und dann sagt er, wie war das? Da sind doch alle aus Ägypten befreit worden, die sind doch mit Mose alle durch das Schilfmeer durch, wurden da auf Mose getauft. Haben sie nicht alle von dem Manna gegessen? Haben sie nicht alle vom Wasser getrunken? Übrigens, das ist Christus, sagt er. Schon damals sagt er, das ist Christus. Und sagt er, und wie viele sind angekommen? Und dann sagt er, das, was damals mit Israel geschah, ist ein Bild für dich und für mich. Das ist nicht das Wahre, sondern daran lernen wir, wie Jesus Christus seine Gemeinde rettet, führt und ein Ziel bringt. Und er sagt, denn nicht alle, die sich Christen nennen, nicht alle, die sich zu dem Volk dazugehören, sind wirklich ein Teil von diesem Volk. Es offenbart, bestimmte Dinge zeigt. Zum Beispiel, ich lese, ab Kapitel 10, ab Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter, jetzt reden wir wieder von den Vätern, gell, die Fehler gemacht haben, alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Schon interessant, gell? Die haben schon buchstäblich getrunken, gegessen. Und Paulus sagt, das war geistlich. Warum? Weil dieses Manna und dieses Wasser Christus war. Das heißt, er hat sich ihnen da schon gegeben. Dann lesen wir weiter, Vers 4. Und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Versteht ihr? So liest einer das Alte Testament. So versteht er das. Er denkt nicht an den buchstäblichen Felsen. Gab es ihn? Natürlich. Da kam das Wasser. Da hat Mose draufgehauen. Gell? Versteht ihr, warum er Mose nicht zweimal draufhauen durfte? Kennt ihr die Geschichte? Wusstet ihr das, weil der Mose zweimal auf diesen Felsen draufgehauen hat, er nicht ins verheißene Land hineingehen durfte? Das war seine einzige Sünde. Warum durfte er nicht zweimal draufhauen? Weil der Felsen ist Christus. Und Christus hat sein Leben dahin gegeben, damit wir lebendiges Wasser haben. Und das Schlagen des Felsens bedeutete, er musste sterben. Strafe lag auf ihm. Und als das Volk Mose so genervt hat, hey, wir verdursten, dann ist er hin und hat nochmal draufgehauen. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber, das ist unmöglich, Christus kann nicht für uns zweimal sterben. Entweder einmal glauben wir, dann nehmen wir an, er wird nicht nochmal sterben. Darum, das war die Sünde. Übrigens, Mose wird im Himmel sein. Glaubt mir, denn auch Jesus ist auch dafür gestorben. Er durfte auch einen Fehler machen. Ich will nicht so viel abschweifen. Auch das wusste der Herr und das war auch wichtig. Wisst ihr warum? Denn wenn Mose das Volk ins verheißene Land gebracht hätte, wisst ihr, was wir dann gelernt hätten daraus? Man kommt durch das Gesetz ins verheißene Land. Deswegen kommt nicht Mose, sondern Josua bringt ins verheißene Land. Damit wir lernen, wir kommen nicht durch Mose, sondern durch Josua. Andere Umschreibung des Namens Jeshua, Jesus. So, wir kommen durch Jesus ins verheißene Land. Von daher auch das alles in dem Ratschluss des Herrn der Herrscharen. Jetzt lesen wir weiter. Sorry für den Exkurs. Und dann Vers 5. An den meisten aber von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Seht ihr, was da steht? Es steht im Wort Gottes. Das geschah für uns als Vorbild. Das ist einfach nur eine Vorbildgeschichte. Und so lesen wir das Alte Testament. Wir leugnen nicht die Geschichte, wir leugnen nicht Israel, wir leugnen nicht die Tatsachen, die historischen Tatsachen, wir leugnen das nicht. Das ist passiert. Und Gott hat es auch so geführt. Aber das ist nicht das Eigentliche. Und das ist übrigens die Sünde, wenn man sich an diesen Dingen hängt und nicht das sieht, was das Eigentliche ist. Was sagt der Kolosserbrief? Denn all diese Dinge sind Schatten und Bilder. Der Körper, der diesen Schatten aber wirft, ist der Christus. Das ist das Eigentliche. Und es geht um den, der den Schatten wirft. An den hängen wir uns dran und nicht bleiben hängen an den Schatten und Bildern. Die Gefahr besteht immer, dass man sich in den Schatten und Bildern verliert und das Eigentliche aus den Augen verliert hat. Und deswegen, wir müssen, wenn wir begreifen, ah, das ist ein Schatten von Christus, dann gehen wir zum Christus und bleiben nicht bei den Schatten. Und wehe dem, der Christus verlässt und zurückgeht zu dem Schatten. Denn das kann kein Leben geben. Der Schatten kann kein Leben geben. Nun der Körper, der diesen Schatten wirft. Darum kann kein Gesetz, darum kann kein Israel, darum kann kein irdisches Ziel und was auch alles, niemand retten. Nur Christus, weil er der Eigentliche ist. Also das geschah zum Vorbild. Lies mal noch Vers 11 noch einmal mit mir. Springt ein bisschen weiter. All dies aber widerfuhr ihnen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Für wen wurde Sacharja geschrieben? Für uns. Nicht nur Mose. Für wen wurde Mose geschrieben? Für uns. Josua, für uns. Richter, für uns. Könige, Klagelieder, Psalmen, Propheten, die Kleinen und die Großen. Für wen? Für uns. Warum? Damit wir Christus entdecken. Die Fülle. Ich sage das, damals war das auch für mich eine herrliche Wahrheit zu begreifen. Als Jesus kam und sein Evangelium sich erklärte, was gebraucht er für eine Bibel da? Was hat er für eine Bibel gehabt? Das Alte Testament. Als die Apostel ausgesandt worden sind und sie in die Synagogen gingen und von den Schriften erklärten, was Christus betrifft, welche Bibel haben sie gebraucht? Welche Bibel gebrauchen wir? Wenn wir jemandem das Evangelium nahebringen, wo beginnen wir? Ja, schon das Neue Testament, aber auch nicht alles, weil es nicht so einfach ist. Gell? Auch da, liebe Geschwister, wir wissen das, ihr wisst das. Ich sage mit den Worten des Petrus, ich erinnere euch nur daran, damit Sie es nicht vergessen. Es ist die ganze Schrift. Es ist die ganze Schrift und von der ganzen Schrift erklären wir Christus. Und beginnen nicht von hinten, sondern wir nehmen die Schrift als Ganzes und zeigen auf, wie es von der Verheißung zur Erfüllung dahin kommt. Es ist in einer wunderbaren Art und Weise, sind diese Dinge uns als Vorbilder geschehen. Es ist auch für uns in dieser Weise auch das Geschehen, was Gottes Volk erlebte, als sie die Stadt aufgebaut haben mit den Feindschaften, mit den Nationen drumherum, wie erging es diesem Volk und dieser Stadt, als es in der Welt aufgebaut worden war. Und wir werden sehen, wie der Herr eben in diese Zeit da hineingesprochen hat und sie ausgerichtet hat und in und durch diese Zeit auf unsere Zeit hin gesprochen hat und gesagt hat und verheißt hat durch die Propheten, was geschehen wird. So, das mal als Hinführung. Als Einleitung, damit wir die richtige Perspektive haben, den richtigen Fokus haben, wie wir Sacharja lesen werden. Und in gewisser Weise ist das auch schon der erste Teil von Sacharja, Kapitel 1, Vers 1 bis 6. Es ist jetzt nicht mehr viel dazu entdecken. Ich nehme jetzt euch da nochmal hinein, das heißt, wir werden durch die Verse nochmal durchgehen, aber und auf ein, zwei Dinge werde ich euch nochmal hinweisen. Aber im Wesentlichen, nein, nicht im Wesentlichen, wir haben es, das ist die Einleitung. Deswegen habe ich auch bei uns auf der Online-Seite, bei YouTube steht dann Einleitung Sacharja, Teil 1, Teil 2. Und ich habe auch gebeten, Sacharja Vers 1, 1 bis 6 Einleitung, weil wir sind mitten in den Versen schon drin. So, wir beginnen jetzt nicht Sacharja und dann fangen wir an, Vers 1 und denken, um was geht es jetzt hier? Darum, dass wir eine Haltung, eine Perspektive bekommen, wie man mit dem alten, wie man mit den alten Prophezeiungen richtig umgeht. So muss man auch mit der neuen Prophezeiung richtig umgehen. Oder andersrum, negativ gesagt. Nicht die Fehler der Väter machen, falsch mit den Prophezeiungen, alten Prophezeiungen umgehen und damit eben unter das Gericht Gottes kommen und die Botschaft nicht verstehen. Diese Fehler nicht machen. Also richtig mit der neuen Prophezeiung umgehen. Kapitel 1, Verse 7 bis 6, am Ende haben wir das neue prophetische Wort, Teil 1, und noch einmal, und dann nach Kapitel 7 bis 14, haben wir das neue prophetische Wort, Teil 2. In dem ersten prophetischen Wort werden wir uns diese 8 Visionen anschauen. Das ist das neue prophetische Wort. 8 Visionen, wir werden etwas von den Nationen hören, wir werden Bilder sehen und wir werden all das in diesen Kontext hineinstellen, von dem ich gerade sprach, im Kontext des Evangeliums von Jesus Christus, wie das zu verstehen ist. Und nachdem wir uns diese 8 Visionen angeschaut haben und darin Christus entdeckt haben, gehen wir weiter zum zweiten neuen prophetischen Wort. Und dann werden wir da auch nochmal eine Antwort auf diese Fastenfrage bekommen. Sollen wir überhaupt noch fasten? Macht das überhaupt noch Sinn? Und Gott gibt Ihnen 4 Antworten auf die Fastenfrage. Sehr spannend, wie Gott darauf eingeht. Und am Ende gibt es 2 Aussprüche Gottes, die in einer Art und Weise in die Zukunft weisen, aus deren Perspektive, aus unserer Perspektive, nicht alles in der Zukunft. Und wir werden sehen, wie Gott sein Volk ausrichtet und vorbereitet für das Kommen des Sohnes Gottes. Ja. Für das erste Kommen hat sich erfüllt. Für das zweite Kommen wird sich erfüllen. Und in dieser Weise werden wir auch da gefestigt, gestärkt und ausgerichtet werden im Ausharren auf Christus und auf sein Kommen. Und ich hoffe und ich bete dafür, auch durch dieses prophetische Buch. Ich möchte zum Abschluss beten.